ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirth.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen zu unseren Radioschätzen, den Hörspielraritäten, den Nostalgie-Klassikern von früher. Wir präsentieren längst überholte Krimi-Schnurren mit tollen Darstellerinnen und Darstellern von damals. Kein Mucks meldet sich immer donnerstags mit einer neuen Folge. Zuerst, das wissen Sie, in der ARD-Audiothek. Und ich bin sicher, dass viele von Ihnen jetzt schon ganz gespannt sind.
Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Berlin.
Denn wir bringen den zweiten und letzten Teil von Das vierte Skalpell, unserem SFB-Krankenhaus-Thriller von 1966 mit Martin Hirte und Elisabeth Hitzenberger.
Ich heiße Thompson, bin hoffnungsvoller Nachwuchs für die Röntgenologie, seit einer Woche hier tätig, was Sie nicht wissen können, da Sie im Urlaub walten. Ich komme aus Hamburg, wurde geboren.
Genug, hören Sie auf.
Diesen fröhlichen Röntgenarzt Dr. Johannes Thomsen und seine Assistentin Evelyn Jacobs haben wir Ihnen in unserer letzten Ausgabe vorgestellt. Aber sollten Sie den Einstieg von Das vierte Skalpell noch nicht gehört haben, dann machen Sie das doch bitte noch schnell. Sie haben viel mehr Spaß, wenn Sie komplett dabei sind. Aber denjenigen unter Ihnen, die sich nur noch vage erinnern, kann ich auf die Sprünge helfen. Achtung, es folgen alle Spoiler von Teil 1.
Verehrte Hörer, wir brachten Ihnen vor 8 Tagen den ersten Teil des Hörspiels. Wir wollen uns zusammen noch einmal daran erinnern.
Der Röntgenfacharzt Dr. Johannes Thomsen reist von Hamburg nach Köln, um in einem großen Krankenhaus eine Stelle anzutreten und sich vielleicht ein wenig im Karneval zu tummeln. Bei der Zimmersuche findet er zufällig die Leiche des jungen Kandidaten der Medizin Klaus Wildbold. In seinem Rücken klafft ein blinkendes Skalpell. Mord. Kommissar Noges ermittelt, gestattet Thomsen aber, das nun frei gewordene Zimmer des ermordeten Medizinstudenten zu beziehen. Auf der Anrichte findet Thomsen ein gerahmtes Fotoporträt einer jungen Frau. Im Kölner Krankenhaus trifft Thomsen auf seinen neuen Kollegen. Den arroganten Oberarzt der Chirurgie Dr. Steinle, den verklemmten Dr. Süßmilch, den kauzigen Oberarzt Dr. Lund und auf Evelyn Jacobs, seine Röntgenassistentin, in die sich Thomsen sofort Schock verliebt, obwohl sie die Frau ist, die auf Wildbolds Foto zu sehen ist. Was weiß sie über den Toten? Als Dr. Thomsen beim Chef der Chirurgie Professor Stickhahn vorstellig werden will, hört er seltsame Geräusche über die Gegensprechanlage. Er verpasst offenbar knapp den Mörder, der auch Professor Stickhahn mit einem Skalpell getötet hat. Kommissar Noges erkennt, dass sich der Täter im Krankenhaus gut auskennen muss. Der erste Teil endete, als Oberpfleger Ruschke, ein Ur-Berliner übrigens, Thomsen informiert, dass 2 weitere Skalpelle aus der Chirurgie verschwunden sind. Zusammen mit den bereits verwendeten Mordwaffen sind es also 4.
Der Sender Freies Berlin und der Westdeutsche Rundfunk bringen in einer Gemeinschaftsproduktion
Das vierte Skalpell. Ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen. Nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl. Für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Musik Wolfgang Wölfer, Regie Kurt Götz Pflug.
Dass man einen Kandidaten der Medizin über ein Lehrbuch der Chirurgie gebeugt antrifft, meine Damen und Herren, ist nicht verwunderlich. Dass aber ein blinkendes Skalpell in seinem Rücken steckt, ist ein Schock, Selbst dann, wenn man als Arzt an den Umgang mit solchen Geräten gewöhnt ist. Dabei hatte ich nichts Böses im Sinn gehabt. Sein Zimmer wollte ich sehen, nichts weiter. Er wollte weg aus Köln und ich war eben angekommen. Ich brauchte eine Wohnung. Seine Karte auf mein Inserat war 3 Tage alt und ich war in einen handfesten Mordfall verwickelt, noch bevor ich meinen Koffer ausgepackt hatte. Kein guter Anfang. Trotzdem, ich wäre bestimmt darüber hinweggekommen, wenn nicht fast genau 2 Wochen später auch mein Chef, Professor Stickhahn. Also er war verreist gewesen und ich wollte mich vorstellen, wie sich das so gehört. Ich fand ihn in seinem Zimmer, am Schreibtisch, das Messer im Rücken. Wieder ein Skalpell. Niemand konnte ihm mehr helfen. Oberarzt Steimle nicht und ich auch nicht. Tja, eine harte Nuss für die Polizei. Mord im Krankenhaus.
Es fehlen noch 2 Messer und gleiche Kaliber.
Das sagte Ruschke, gelassen.
Ich möchte bloß wissen, wer das Ding gedreht hat. Kann sich doch bloß um ihren fortgeschrittenen Wahnsinn handeln.
Ach, so wahnsinnig war er gar nicht. Er hatte Vernunft genug, sich zwischen die Doppeltür vom Chefzimmer zu stellen und beide Türen abzuschließen.
Tatsache?
Tatsache, ja.
Kann doch bloß ihn aus dem Haus in Frage kommen. Tja. Ander wäre doch ja nicht an die Messer rangekommen. Der Kerl muss genau Bescheid gewusst haben.
Tja, na ja. Aber wer?
Wie alles in dieser Geschichte kam es plötzlicher, als ich erwartet hatte. Am 14. Februar nachmittags, es war ein Montag. Ich hatte gerade den 3. Fall vor dem Leuchtschirm hängen. Krankenarchiv, Dr. Thompson?
Steimle.
Er sprach so laut, dass Evelyn an der Schreibmaschine seinen Namen verstand. Sie schwang mit dem Drehschemel langsam zu mir herum.
Der Patient Windecker, Kniegelenke. Haben Sie die Aufnahmen gesehen?
Ich kann mich im Augenblick nicht erinnern.
Die Seitenaufnahmen sind miserabel, total verkantet. Wie konnte so etwas durchgehen?
Ja, es ist möglich, dass ich den Patienten nicht gesehen habe. Ich hatte heute früh in der Verwaltung zu tun.
Hören Sie mir gut zu, Herr Thompson. Schlamperei dulde ich nicht. Ob Sie die Aufnahmen gesehen haben oder nicht, Sie sind verantwortlich dafür. Kümmern Sie sich gefälligst darum, wenn Sie dem Knochenraum zugeteilt sind. Sonst sind Sie dort überflüssig.
Zu viel Geduld ist Feigheit, hat mein Vater immer gesagt. Jetzt musste ich...
Haben Sie mich verstanden?
Das fällt nicht schwer, Herr Oberarzt. Sie sind sehr laut.
Sie sind im Archiv?
Ja.
Warten Sie, bis ich komme.
Windecker, die habe ich gemacht, als Sie heute früh nicht da waren.
Also, ja.
Ich wollte Sie wiederholen. Ich habe die Verkantung schon bemerkt. Aber der Mann drängelte, er hatte es eilig und es war so viel Betrieb.
Ja, schon gut. Wollen Sie nicht so lange verschwinden? Ihnen tut er sowieso nichts. Und Sie müssen bloß zuhören, wie wir uns anschreien.
Ich bleibe. Es ist doch meine Schuld und das sage ich ihm auch. Warum mussten Sie auch so mit ihm reden?
Ach, ich habe es mir lange genug verkniffen.
Er kann Sie rausschmeißen, wissen Sie das?
Es vergingen 5 Minuten, ohne dass etwas geschah. Ich fingerte meine Zigaretten aus der Tasche und steckte sie wieder weg. Im Filmarchiv war das Rauchen verboten.
Wo bleibt er denn?
Na, der hohe Herr nimmt sich Zeit. Lässt uns erst ein bisschen im eigenen Saft kochen.
Vielleicht kommt er auch gar nicht.
Meine Uhr zeigte 7:15, als ich den letzten Befund unterschrieb. Steimle war nicht gekommen.
Eigentlich eine Frechheit.
Sie können es wohl gar nicht erwarten, bis er mich auseinandernimmt. Passen Sie auf, Evelyn. Ich gehe jetzt drauf zu ihm. Sie können inzwischen schon einpacken und nach Hause gehen.
Nein, ich will ihm sagen, dass ich die Bilder gemacht habe.
Das ist sehr ehrenwert, aber das geht jetzt gar nicht mehr um die Bilder. Es geht um das Telefongespräch. Da können Sie sowieso nichts helfen.
Dann warte ich, bis Sie zurück sind.
Also gut, ich beeile mich. Der Paternoster kletterte lautlos. Im Hause war es still. Und die Gänge, an denen ich vorbeischwebte, lagen verlassen. Es roch nach Abendbrot. Im 3. Stock stieg ich aus. Ich ging den Flur hinunter, vorbei an den Zimmern Professor Stickhans, in denen jetzt seine Sekretärin allein residierte, bis ein neuer Chef kommen würde. Dann stand ich vor Steimles Tür. Ich klopfte. Keine Antwort. Seltsam. Ich drückte vorsichtig die Klinke. Das Zimmer war leer. Na bitte.
Aber wo war er? Nach Hause gegangen?
Guten Abend, Herr Kollege. So spät noch?
Es war Süßmilch, der Korrekte.
Sie wissen nicht, wo Oberst Steinle sein könnte?
Leider nicht. Versuchen Sie es doch einmal im Casino.
Ah ja, schönen Dank.
Ich habe ihn den ganzen Nachmittag nicht gesehen.
Eine merkwürdige Figur. Verklemmt, der Bursche. Naja. Eine Kabine des Paternosters verschwand gerade nach unten, als ich ankam. Ich wippte auf den Zehenspitzen und wartete.
Evelyn Stimme. Und sie war allein im Keller. Ich wollte die Treppe. Dann ließ ich es. Der Paternoster war schneller. Ich sprang in die Kabine. Ich weiß heute noch nicht, wie lange ein Paternoster vom dritten Stock in den Keller braucht, aber während die Kabine unendlich langsam nach unten sank, schossen mir 100 Gedanken durch den Kopf. Dieser Schrei. Was war passiert? Das erleuchtete K tauchte an der Wand des Schachtes auf. Keller. Ich sprang heraus, strauchelte. Der Gang war leer. Die Birnen warfen ein kaltiges Licht, wie in einem Leichenschauhaus. Ich riss die Tür des Archivs auf. Evelyn saß vor dem Leuchtschirm. Ihr Kopf lag zwischen den Armen auf dem Tisch. Ein paar Herzschläge lang wurde mir schwarz vor Augen. Das Messer. Es war kein Messer da. Evelyns Rücken zuckte leise, als weinte sie. Mit einem Satz war ich bei ihr, richtete sie auf und nahm sie in meine Arme.
Es ist schrecklich.
Ja, was war denn? Warum hast du geschrien?
Steible.
Was hat er gemacht?
Nichts. Er hat nichts gemacht.
Was hat er gemacht?
Er ist im Paternoster.
Ja, und?
Ich glaube, er ist...
Ja? Ja. Bleib hier sitzen und rühr dich nicht weg. Ich komme gleich zurück.
Bitte gleich.
Ich ging zurück zum Paternoster. Die Kabinen stiegen und versanken. Unter dem leisen Summen der Maschine empfand ich die Stille im Keller immer deutlicher und immer lastender. Das kam von oben. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich starrte den Aufzug an und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann kam Steimle. Dozent, Oberarzt, derzeitiger Chef der chirurgischen Abteilung, Verfasser vieler wissenschaftlicher Arbeiten und ein Könner in der Lungenchirurgie. Von oben kam er herunter, als wäre er auf dem Weg zur Hölle. Er kauerte auf dem Boden der Kabine. Sein Körper lehnte in der rechten hinteren Ecke. Das Gesicht war an die Rückwand gepresst. Im Halbdunkel der Kabine war das Skalpell neben seiner Wirbelsäule kaum zu erkennen. Nogis Nummer wusste ich inzwischen auswendig, aber er war nicht mehr im Präsidium. Sie gaben mir die Nummer seiner Wohnung.
Nogis?
Thompson hier.
Ja?
Herr Kommissar, wieder einer. Oberarzt Steimle, im Paternoster.
Skalpell?
Ja.
Ich komme.
Wer hat ihn gefunden?
Wahrscheinlich meine Assistentin, Fräulein Jacobs.
Wahrscheinlich?
Mehrere Leute müssen ihn kurz nacheinander gesehen haben. Er fuhr ja durch die Stockwerke. Als ich ihn sah, drückte ich den Halteknopf.
Wer hat ihn noch gesehen?
Süßmilchs Augen gingen unruhig umher.
Erst hier. Hier unten, Herr Kommissar. Nachdem Schwester Eugenia so schrie. Ich war auf dem Flur. Kollege Thompson kann das bestätigen. Nach dem Schrei bin ich heruntergelaufen. Der Paternoster stand ja.
Dann gingen wir zu Evelyn. Sie sah jetzt besser aus. Die Tränenspuren waren weg und ihre Haut hatte wieder Farbe.
Können Sie erzählen?
Ja.
Dann los.
Dr. Steimle wollte herunterkommen. Aber er kam nicht.
Warum?
Ich weiß es nicht. Er kam eben nicht.
Warum wollte er kommen?
Er hatte,
wir hatten uns angeschrien am Telefon. Er wollte das fortsetzen, persönlich.
Streit? So kann man es nennen, ja. Erzählen Sie bitte weiter, Fräulein Jacobs.
Dr. Thomson ging hinauf zu ihm, weil er nicht kam. Ich wartete hier, dann ging ich hinaus zur Wasserleitung. Und da sah ich ihn im Paternoster.
Haben Sie sonst jemanden gesehen?
Nein, Dr. Thomson war der Erste, als er zurückkam.
Ja, aber
wie viel Zeit lag zwischen seinem Weggang und dem Augenblick, in dem Sie Steimle sahen?
5 Minuten. Höchstens 10, mehr nicht.
Und Sie hatten Streit?
Ja, den Anfang davon. Wegen des Restes ging ich nach oben.
Und Sie haben ihn nicht getroffen?
Er war nicht in seinem Zimmer. Nur Süßmilch.
Was ist mit dem?
Ja, den traf ich auf dem Flur, oben im 3. Stock.
Sonst jemanden?
Ja, im 2. Stock liefen ein paar Leute herum, Schwestern und Patienten, aber ich habe nicht darauf geachtet, wer das...
Und dann sind Sie wieder runter, ohne Umweg?
Ja, ich hörte von einem Jakob schreien und da...
Wer wusste alles, dass Sie sich am 7. um 3 Uhr bei Professor Stickhahn vorstellen wollten?
Bei Professor
Stickhahn?
Ja. Moment, da muss ich nachdenken, warten Sie mal... Ja, Steimle fragte mich, ob ich schon beim Chef gewesen wäre. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich für 3 Uhr bestellt war.
Wer wusste es noch?
Oberarzt Lund. Ja, ihm habe ich es gesagt, weil er für 3 Uhr ja richtig Demonstration angesetzt hatte.
Noch jemand?
Nein. Nein, ich glaube nicht, nein.
Haben Sie mit irgendjemandem über Dr. Thomsons Absicht geredet?
Nein. Warum sollte ich das tun?
Gut, bitte bleiben Sie hier, beide, bis ich wiederkomme. Ich muss mich um die anderen Herrschaften kümmern.
Ich holte meine Zigaretten heraus. Wir rauchten, obwohl das Rauchen im Archiv verboten ist.
Was hat das alles zu bedeuten? Was ist bloß los hier?
Ich weiß es nicht, Evelyn. Ich versuche dahinter zu kommen, aber ich weiß es nicht. Irgendjemand in diesem Haus hat etwas gegen Chirurgen und dieser jemand brachte Stickern um und Steimel. Weißt du, was ich vorhin dachte? Ich dachte, Steimel wäre gekommen und hätte dir etwas getan. Ich bin bald gestorben im Aufzug, vor Angst. Ich habe ihn für den Mörder gehalten. Ich glaubte, er hätte Stickhahn erstochen, um Chef zu werden. Und jetzt dich, weil du ihn nicht mochtest. Du hast so furchtbar geschrien. Durch den Schacht klang es noch furchtbarer.
Ich bin erschrocken. Furchtbar erschrocken. Ich dachte, er steigt aus. Ich wollte ihn anreden und... Dann fuhr er weiter.
Naja, ist er vorbei.
Im ersten Moment, da dachte ich...
Ich weiß, ich hätte das auch gedacht.
Versteh mich bitte, der Streit am Telefon, sein Gemecker dauernd. Du fuhrst rauf und gleich darauf kam er.
Naja, schon gut, ist doch gut.
Es war nur im allerersten Moment, ich hatte solche Angst um dich.
Ich hätte ihn auch umgebracht, wenn er dir was getan hätte. Also kannst du es mir auch zutrauen.
Du bist mir nicht böse?
War nicht die Spur.
Mir ist noch etwas eingefallen. Glaubst du, dass Wildbold zurückgekommen ist?
Wer?
Wildbold. Sie haben ihn immer schlecht behandelt. Steimle und auch Stickern. Er war so ungeschickt und hilflos. Immer war Streit dort oben. Ich habe Angst, wenn er zurückgekommen ist.
Er kommt nicht zurück. Niemals.
Woher willst du das wissen? Ich kenne ihn besser. Er war klein und voller Komplexe. Und er hatte Grund, die beiden umzubringen. Wenn überhaupt jemand Grund hatte, dann er.
Ich sah sie an und überlegte. Ich hatte Nogis versprochen, nichts von dem Mord an Wildbold zu erzählen. Niemanden, auch Evelyn nicht. Ob sie den Mund halten könnte?
Was überlegst du?
Wenn du mir versprichst, zu niemandem darüber zu reden, sage ich dir, was mit Wildbold los ist.
Warum soll ich?
Versprichst du es?
Ja, ich...
Gut, aber erschreck nicht. Wildbold ist tot. Ja. Er war es schon, als ich ihn zum ersten Mal sah. Er wurde in der Wohnung erstochen, die ich jetzt habe und in der dein Bild stand. Mit einem Skalpell erstochen.
Ist das wahr?
Ja, das ist wahr. Nogis bearbeitet auch seinen Fall. Wildbold kann die beiden also nicht umgebracht haben.
Ja, auch. Mein Gott, wer macht nur so etwas?
Na, niemand weiß es. Noch nicht.
Sicher ist nur, dass die drei Morde zusammenhängen. Sie haben ein gemeinsames Motiv. Müssen es haben. Findet man das heraus, findet man auch den Mörder.
Und es macht dir nichts aus, dort zu wohnen?
Na, ich war neugierig und froh, so schnell ein anständiges Zimmer zu kriegen. Das ist alles. Und als ich dich sah, wollte ich natürlich auch wissen, was es mit deinem Bild auf sich hatte. Aber ich habe dich nicht nur deshalb so schnell eingeladen.
Ich war nie vorher in dieser Wohnung. Sonst wäre ich nicht wieder hingegangen, auch zu dir nicht.
Ich weiß. Dafür kommst du jetzt öfter. Ja?
Ja.
Es dauerte lange, bis Noges zurückkam. Er war allein und er hatte einen müden Zug im Gesicht, den ich an ihm zum ersten Mal sah.
Fräulein Jacobs, Sie können nach Hause gehen. Mit Dr. Thompson muss ich noch kurz reden.
Wird er?
Keine Sorge, Sie kriegen ihn wieder.
Kann sie oben auf mich warten oder wird das länger dauern?
Sie kann warten.
Gute Nacht, Herr Kommissar.
Gute Nacht.
Bis nachher dann, ja. Nimm dir ein Taxi, wenn es später werden sollte.
Ich warte.
Zigarette?
Im Archiv ist das Rauchen polizeilich verboten.
Man riecht es.
Aber wenn die Polizei selber...
Die Polizei selber.
Danke. Na, was herausgefunden?
Die Sache war so. Steimle war nochmals auf Station 1 gerufen worden. Er wurde dort aufgehalten und deshalb warteten sie vergeblich auf ihn. Er muss da nochmal in sein Zimmer gewollt haben. Er benutzte den Paternoster. Der Mörder stieg im zweiten Stock zu. Sie müssen sich gekannt haben. Als Steimler aussteigen wollte, wurde er niedergestochen. Von hinten, er war sofort tot. Der Mörder fuhr mit der Leiche über den Boden und stieg nach dem Umwenden aus. Oben warf er einen blutigen Handschuh weg, wir haben ihn gefunden. Die gleichen Handschuhe muss er bei den Morden an Wildbold und Stickern auch getragen haben. Nicht die Spur eines Fingerabdrucks war an den Messern.
Korrekter Chirurg. Sonst eine Spur?
Keine. Er konnte über die Treppe und durch den Hinterausgang raus, ohne dass ihn jemand sah. Dieses Haus ist wie ein Fuchsbau. Der tote Steimle fuhr nach unten. Fräulein Jacobs sah ihn im Keller und schrie.
Ein richtiges Gruselkabinett.
Als er zum zweiten Mal runterkam, sahen ihn der Pfleger und Schwester Eugenia im ersten Stock. Die Schwester ließ ihr Tablett fallen und schrie, wie Fräulein Jacobs. Dann fuhr er an ihnen vorbei und sie stoppten die Fahrt.
Tja.
Das Ganze hat 3 oder 4 Minuten gedauert. Dieselbe eiskalte Tour wie bei Stickern. Der Mörder sah die Chance und nahm sie wahr. Es ist wahrscheinlich, dass er sowieso auf dem Weg zu Steimles Zimmer war. Die Gelegenheit im Aufzug erschien ihm günstiger. Er brauchte nicht zu befürchten, dass ihn jemand auf der Strecke zwischen dem dritten Stock und dem Boden sehen würde, um diese Stunde. Reiner Zufall außerdem, dass Fräulein Jacobs den Toten so schnell entdeckte. Der Aufzug wird um 10 Uhr abgestellt. In der Zeit vorher, von 8 bis 10, wird er wenig benutzt. Er hat 12 Kabinen. Eine Chance von 1 zu 11, dass jemand ausgerechnet in Steimles Kabine geriet. Er hätte die ganze Nacht im Aufzug stecken können.
Und wieder ganz in meiner Nähe. Es muss passiert sein, als ich vor seinem Zimmer wartete. Nicht einfach für Sie, mich noch frei rumlaufen zu lassen, wie?
Einfacher, als Sie denken. Wie immer hängt alles am Motiv. Sie haben am allerwenigsten eins. Unser Mörder ist jemand, der sich hier auskennt. Auch das trifft auf Sie noch nicht zu.
Sehr beruhigend.
Diese Geschichte fängt irgendwo in der Vergangenheit an. Wenn wir den Ausgangspunkt hätten...
Tja.
Sie haben nicht zufällig einen der Herren von früher gekannt.
Nein, habe ich nicht. Sie glauben inzwischen auch, dass alle 3 Fälle zusammenhängen?
Bestimmt. Auch das Skalpell, mit dem Wildbold ermordet wurde, stammt von hier. Der Mord an ihm war der mit dem geringsten Risiko. Der Mörder musste zu ihm gehen, weil er nicht mehr hier arbeitete. Das ist der einzige Unterschied.
Und sonst haben Sie keinen Anhaltspunkt?
Nein. Ich habe jeden, der auch nur entfernt in der Nähe war, unter die Lupe genommen. Steimle war der verdächtigste von allen. Stickhans Tod nützte ihm unmittelbar. Bei Wildbold...
Er soll viel Streit mit ihm gehabt haben.
Er hatte mit allen Streit und jetzt ist er tot. Wenn einer ihn deswegen umgebracht hat, schön. Aber der Student und der Professor, warum das?
Keine Ahnung.
Alle Mörder, hinter denen ich bis jetzt hergerannt bin, hatten einen handgreiflichen Grund zu morden. Aber hier... Was soll es hier sein? Und wen soll ich einsperren? Sie? Oder Süßmilch? Oder Ihre Evelyn?
Nein, die lieber nicht.
Warum nicht?
Sie hat bestimmt nichts damit zu tun.
Mädchen, die man gern sieht, haben nie was damit zu tun.
Die Idee kam mir 2 Stunden später. Ich saß in meinem Keller und hatte die 2. Flasche Bier vor mir. Wildbold,
Stickern. Steimle. Was hatten sie miteinander zu tun? Dass sie tot waren jetzt, ja. Na und früher? Sie hatten zusammen gearbeitet. Zusammengearbeitet? Der Gedanke fuhr über meine Grübeleien wie eine Leuchtkugel über dunkle Felder. Wenn irgendeine Verbindung zwischen ihnen bestand, dann lag sie in der gemeinsamen Arbeit. Und nirgends auf der Welt wird so eng zusammengearbeitet wie am Operationstisch. Ich wusste, was ich tun würde. Gleich morgen. Zur Ausführung meines nächtlichen Vorsatzes brauchte ich Ruschke. Aber ausgerechnet heute hatte Ruschke frei. Das war dumm, aber nicht zu ändern. Bis morgen warten wollte ich nicht. Naja, fürs Erste konnte mir vielleicht auch Oberschwester Rudolf helfen. Der Operationssaal lag im ersten Stock. Ich drückte mich durch die gläserne Flügeltür in den Vorraum. Das rote Licht brannte nicht. Eine Welle von trockener, ätherhaltiger Luft schlug mir entgegen. Die Oberschwester stand in einer Ecke des Saales. Sie füllte gerade einen Sterilisationseinsatz mit glitzernden Instrumenten.
Schwester Rudolf, ja.
Gott, bin ich erschrocken.
Warum?
Ich war ganz in Gedanken.
Oh, das tut mir leid. Ich bin Dr. Thompson vom Röntgen. Sicher haben Sie schon von mir gehört.
Ach ja. Ja, Sie haben doch... Mein Gott, wie furchtbar.
Das ist es.
Hat Dr. Steimle noch gelebt? Hat er noch etwas gesagt?
Was soll er gesagt haben?
Oh, ich meine nur...
Er war schon tot.
Furchtbar. 16 Jahre bin ich hier im Dienst, aber so etwas... Nein, das habe ich noch nie erlebt.
So etwas passiert ja auch nicht alle Tage.
Nein, Gottlob, nein.
Schwester Rudolf, ja, ich suchte eigentlich Herrn Ruschke.
Der hat heute frei. Kann ich Ihnen helfen?
Ja, vielleicht. Vielleicht können Sie mir auch helfen. Ich muss ein paar Operationsprotokolle durchsehen. Kann ich die von Ihnen kriegen?
Nur von mir? Herr Ruschke hat damit gar nichts zu tun.
Oh, Verzeihung. Da bin ich ja gleich an der richtigen Stelle. Ich brauche ein paar operierte Gallen, die vorher geröntgt sind. Kann ich mir da was raussuchen?
Wenn Sie einen Augenblick Zeit haben. Ich muss erst fertig werden.
Bitte, bitte.
Natürlich. Es dauert nur ein paar Minuten.
Ich lehnte mich gegen ein Fensterbrett und wartete. Als Rudolf ja fertig war, ging ich hinter ihr her, auf den Gang hinaus bis zu einem Zimmer, das wie ein Büro eingerichtet war und voller Karteikästen stand.
Hier sind die Durchschläge, aber nur die Operationsberichte. Von welcher Zeit brauchen Sie es denn?
Och, das ist ganz egal. Es kann vom letzten Jahr sein, sagen wir August bis Oktober. Das genügt.
Hier, dann nehmen Sie doch erst einmal diesen Kasten. Aber Sie müssen ihn hier durchsehen, nichts mitnehmen. Sonst brauchen Sie die Genehmigung vom Ober.
Die ist im Augenblick ein bisschen schwer zu kriegen, ich weiß. Aber ich denke auch, dass ich schnell damit fertig werde. Wie lange ist denn abends hier auf? Vielleicht setze ich mich nach Dienstschluss noch eine Stunde hin.
Sie können so lange hierbleiben, wie Sie wollen. Sie müssen nur den Schlüssel dann bei der Nachtwache abgeben.
Gut, das mache ich. Und herzlichen Dank, Oberschwester. Sie fördern die Forschung in hohem Maße. Sie senkte die Haube zum Gruß und verschwand. Die Durchschläge waren in alphabetischer Reihenfolge an steife Karteikarten geheftet. Oben standen die Personalien des Kranken, darunter die klinische Diagnose. Dann kam der Bericht. Zuletzt war noch ein Raum für den Sektionsbefund. Diese letzte Spalte war nicht in allen Fällen ausgefüllt. Tröstlich für die Operateure. Ihre Namen standen rechts oben in einem Kästchen. Sehr praktisch. Es vereinfachte mir die Arbeit. Bestimmte Gruppierungen kehrten regelmäßig wieder. Und jedes Team hatte seine Spezialitäten. Die großen Lungen hatte Stickern und Steimle zusammen gemacht, mit einem Haufen von Assistenten und Helfern. Den Namen Wildbold hatte ich nicht gefunden. Wenn sie die Famuli nicht mit aufgeführt hatten, vertrödelte ich hier meine Zeit. Mein Elan hatte schon bedenklich nachgelassen, als er unvermittelt neuen Auftrieb erhielt. Am 13. September erschien ein Kandidat der Medizin im Protokoll. Aber er hieß Meier und nicht Wildbold. Ja, immerhin. Die Famuli waren also mit eingetragen. Dann konnte auch Wildbold noch kommen. Und er tat es. Am 21.09.1964. Operateur, Oberarzt Dr. Steimle, Assistent, Kant Med Wildbold. Narkose Dr. Nauck.
Dann wurde ich mit einem Schlag hellwach. Am 19. Oktober standen alle drei Namen untereinander. Stickhahn, Steimle, Wildbold. Ich zog die Karte heraus und faltete den Bericht auseinander. Karl Hanacker, geboren am 6.3.03 in Nürnberg. Wohnung, Diagnose, nichts Besonderes, glatter Operationsverlauf. Kein Anhalt, dass der Mann gestorben oder irgendetwas anderes passiert war. Nein. Naja, vielleicht später, nach der Operation. Aber das müsste aus der Krankengeschichte zu erfahren sein. Ich schrieb mir den Namen und die laufende Nummer ab. Dann blätterte ich weiter. Ein paar Minuten später hatte ich den zweiten Fall. Operateure, Professor Stickhahn, Oberarzt Dr. Steimle, Kant, Met, Wildbold. Aber zwischen Steimle und Wildbold stand noch ein Name. Dr. Bonnet. Bonnet? Ein paar Mal war mir dieser Name schon in den Berichten begegnet, aber er erinnerte mich an niemanden, den ich kannte. Auf diesem Blatt war auch der Raum für den Sektionsbericht vollgeschrieben, und in der linken oberen Ecke der Karte stand ein schwarzes, tintengemaltes Kreuz. Also tot. Und ein Kind dazu. Renate Weber, geboren am 14.11.1954 in München. Wohnung Köln-Deutz, Arminiusstraße, Nummer... Keine Nummer. Nummer fehlte. Diagnose? Bronchiektasie. Also chronisch erweiterte Bronchien im rechten Unterlappen, massive Entzündung im Lungengewebe. Ich kannte solche Fälle. Blieb am Ende nichts anderes übrig, als den ganzen Lappen herauszunehmen, bevor der Patient an den ewigen Alterungen zugrunde ging. Naja, die Chirurgen hatten es versucht, vergeblich. Unregelmäßiger Puls, Sauerstoffmangel, Herzstillstand, aus. Tja, bitter. Aber bei einer so schweren Operation musste man damit rechnen. Keiner konnte etwas dafür. Diagnose, Operationsprotokoll und Sektionsbericht stimmten überein. Nicht sicher zu sagen, warum das Herz stehen geblieben war. Naja, manche Herzen nehmen sich die Freiheit, stehen zu bleiben, ohne den Arzt zu fragen. Hastig schrieb ich die Adresse auf meinem Blog. Vielleicht war das was für Nogis. Die Hausnummer würde er herausfinden. Noch einmal hatten die drei Ermordeten zusammen operiert. Am 27. Oktober, Kopfoperation bei einer Frau, war alles glatt verlaufen. Wenigstens während der Operation. In den letzten Blättern tauchte Wildbold nicht mehr auf. Auch diesen Bonnet fand ich nicht wieder. Sie hatten den Schauplatz ihrer Tätigkeit gemeinsam verlassen. Ich musste Ruschke fragen, Oberpfleger Ruschke, das Original. Er war lange genug in diesem Krankenhaus. Er wusste alles, kannte jeden. Er würde mir helfen. Am nächsten Morgen herrschte Flaute. Es waren mehr Polizisten im Krankenhaus als Patienten. Evelyn und ich dösten aus dem Fenster.
Na, heute ist aber auch gar nichts los.
Wer geht schon gerne in ein Krankenhaus, in dem die Ärzte sich gegenseitig umbringen?
Ach, wenn der ganze Spuk bloß bald vorbei wäre. Ich möchte mal wieder so richtig lachen können.
Wie war das denn mit dem Karneval? Du wolltest doch mit mir...
Jetzt? Nach alledem?
Na klar, wann sonst? In 8 Tagen ist Aschermittwoch. Bleibt doch nur noch ein Wochenende.
Das kann man doch nicht machen.
Keiner von den dreien wird wieder lebendig, wenn wir zu Hause sitzen, brav und traurig. Wir sind doch nicht mit ihnen verwandt. Und Hoftrauer? Nein, das war noch nie mein Fall. Schließlich bin ich nach Köln gekommen, um Karneval zu feiern.
Ich denke, um zu arbeiten.
Ja, das auch. Ja, aber nur, um den Karneval finanzieren zu können.
Am Sonnabend, da wäre was.
Und was wäre das?
Ich könnte... Du musst das anziehen, was ich dir bringe. Versprichst du mir das?
Ich weiß nicht, wie...
Sonst gehe ich nicht mit.
Was ist das denn?
Am Freitagabend bringe ich es dir.
Und wo willst du mich hinschleppen?
Das verrate ich nicht. Du, das wird fein.
Sollten wir doch nicht lieber trauern?
Na, du machst mir Spaß. Erst beschwatzt du mich und jetzt kommt nicht in Frage.
Was ziehst du denn an?
Das wirst du schon rechtzeitig sehen. Aber es passt zu dir. Wir werden bestimmt ein schönes Paar.
Punkt 12 löffelte ich lustlos meine Erbsensuppe im Casino. Ich hoffte, Ruschke zu treffen. Als ich ihn kommen sah, winkte ich und er setzte sich an meinen Tisch.
Der duftet heute so nach Eintopfsonntag.
Hören Sie, Meister Ruschke, ich muss Sie etwas fragen.
Da bin ich aber gespannt.
Haben Sie einen Dr. Bonnet gekannt?
Habeck, verehrtester. War eine Leuchte der Wissenschaft. Unheimlich beschlagen. Dozent oder sowas.
Ja, und was tat er hier?
Er war ausgeliehen. Hat hier ein bisschen mitgemimt als Gast. Um sich da wieder verzogen.
Mann, ich meine, wann war er hier?
Vorigen Sommer so. August bis Oktober.
Mhm, Und woher kam er?
Ich glaube aus Freiburg.
Aus Freiburg, ja. Sagen Sie, den Bonnet, hat den hier irgendjemand gekannt, bevor er herkam?
Warten Sie mal, da muss ich erst in meine Gedächtnishalle kramen. Ich wüsste nicht. War ein unbeschriebenes Blatt, soweit ich mich erinnere. Haben Sie was Besonderes im Sinn mit dem Bonnet? Kennen Sie den?
Tja, das ist so. Ich habe mich gefragt, welcher Zusammenhang zwischen den Ermordeten bestehen könnte, Stickhahn und Steimle. Es könnte doch sein, dass irgendjemand Grund hatte, Stickhahn und Steimle zu hassen, dass einer sich vielleicht, ja, gerecht hat an ihn.
Gerecht?
Ja.
Nicht schlecht. Bloß wofür denn gerecht?
Ja, vielleicht ist bei irgendeinem was schiefgegangen. Vielleicht haben Stickhahn und Steimle jemanden zu Tode operiert. Was weiß ich.
Keine schlechte Idee, Doktor, wirklich, ich staune.
Ich habe gestern ein paar solcher Versager herausgesucht. Eins war ein Kind, das tot auf dem Tisch blieb. Und da war dieser Bonnet dabei.
Bonnet? Und nun wollen Sie wissen, wer das ist?
Ja.
Ich muss schon sagen, Doktor, an Ihnen ist ein Sherlock Holmes verloren gegangen. Wenn Sie mal hier keine Lust mehr haben, dann lassen Sie sich beim Kommissar als Kundschafter anstellen.
Ja, zumindest werde ich ihn auf diese Fährte scheuchen. Kurz danach verließen wir das Casino. Ich fuhr mit Ruschke hoch zum Operationssaal.
Hat denn nichts zu Evelinchen?
Ich will noch ein bisschen im Archivstaub graben.
Na denn, viel Erfolg.
Ich öffnete die Tür zu meiner Schatzkammer und sah, dass ich diesmal nicht allein war. Der korrekte Süßmilch saß darin und hob mir seine schiefen Augen entgegen.
Nanu, Herr Thompson, Sie?
Mahlzeit, Herr Kollege.
Mahlzeit.
Er saß genau dort, wo ich gestern gesessen hatte, und seine Finger umspannten ein Päckchen Karteikarten. Ich ging zu meinem Fach und zog meinen Kasten heraus. Den Juli und den November musste ich noch durchsehen. Mit dem ersten Blick sah ich die Lücke im Kartenblock. Süßmilch hatte der November 1964 beim Wickel. Ich griff den Juli, setzte mich und fing an zu blättern, die Karten auf den Knien. Ich wusste schnell, was ich wissen wollte. Wildbold stand nicht in den Operationsprotokollen des Juli. Mit einem Auge schielte ich zur Süßmilch. Er war noch nicht fertig mit seinem Stoß, also blätterte ich auch weiter in meinem Stapel.
Ach, Sie haben den Juli, Herr Kollege.
Ja. Brauchen Sie ihn?
Oh, nicht so eilig. Machen Sie nur erst fertig.
Oh, bitte, bitte. Ich bin schon durch. Nehmen Sie nur.
Danke.
Ist eigentlich schon ein neuer Chef in Aussicht?
Ich hörte so etwas. Ein Herr aus Freiburg.
Bonnet?
Ja. Kennen Sie ihn?
Nein. Ich hörte nur, dass er schon mal hier gewesen ist.
Ja, kurz. Als Gast. Im vergangenen Sommer.
Ich trat zum Regal und fingerte im Kasten herum, um dadurch mein mangelndes Interesse an Bonnet zu bekunden. Während ich den November durchsah, dachte ich krampfhaft nach. Was bedeutete es, dass Bonnet wiederkam? Auch Wildbold stammte aus Freiburg. 3 Flaschen Rum hätte ich gegeben, um zu erfahren, wonach Süßmilch suchte.
So, fertig.
Sie haben dieselben Monate durchgesehen wie ich. Nun fehlt nur noch, dass Sie auch auf der Jagd nach Gallen sind.
Das bin ich, in der Tat.
Ach, das ist...
Wundert Sie das?
Ja, das ist doch merkwürdig. Wollen Sie die Wissenschaft bereichern?
Nein. Nein, ich will nur mal die Fälle zusammenstellen, die wir in den letzten Jahren operiert haben.
Ach so, ja.
Und Sie?
Ach, ich wollte mich nur so im Allgemeinen informieren. Wissen Sie, wenn man so neu ist, dann...
So. Ja. Na, dann gute Unterhaltung weiterhin. Auf Wiedersehen, Herr Kollege.
Mein nächster Weg führte zu Fräulein Mehring. Sie erwiderte meinen Gruß mit einem wehleidigen Lächeln.
Ach, Herr Dr. Thompson,
Bringen Sie bloß nicht wieder Unheil.
Ich bin unschuldig. Sogar die Polizei glaubt das.
Die Polizei. Den ganzen Tag steht auf dem Flur einer herum, aber den Mörder, den...
Den Mörder, den haben Sie noch nicht, das weiß ich.
Und wenn Sie ihn nicht bald finden, kündige ich. Immer neben diesem unheimlichen Zimmer. Von früh bis abends. Und immer denkt man, der Professor, er war ein so guter Mensch. Ich kann es immer noch nicht fassen.
Ich glaube es Ihnen, liebes Fräulein Göring, ich glaube es Ihnen. Darf ich Sie trotzdem etwas fragen?
Ja, ja, fragen Sie nur.
Wie ist es, kann ich ein paar Krankengeschichten durchsehen?
Von wann?
Warten Sie, ich habe die Nummern hier.
Zeigen Sie her.
Bitte.
Warten Sie einen Augenblick. Das habe ich in der Ablagekammer.
Sie stand auf, nahm einen Schlüssel aus der Schreibtischschublade und ging hinaus. Ich steckte die Hände in die Hosentaschen und schob die Füße von mir.
Der Bericht Renate Weber fehlt. Hier sind die anderen. Augenblick, ich schaue noch mal in meine Kladde, ob ich ihn ausgeliehen habe.
Ja. Wer könnte denn...
Auch nicht ausgeliehen. Aber drüben ist er nicht. Ich habe die ganze Ablage durchgewühlt.
Renate Weber. Das tote Kind. Und ausgerechnet dieser Bericht fehlte.
Komisch.
Hat denn niemand Berichte ausgeliehen in den letzten Tagen? Ich meine, den man mal fragen könnte, ob er diesen Bericht vielleicht mitgenommen hat, aus Versehen oder so.
Warten Sie mal. Vorgestern war Dr. Süßmilch hier.
Ah.
Ja, das ist die letzte Eintragung. Er hat auch ein paar Blätter mitgenommen. Aber Renate Weber? Nein, ich hätte es doch notiert.
Ah.
Es kann doch aber niemand an die Ablage ran. Der Schlüssel ist immer hier im Schreibtisch. Ich verstehe das nicht.
Ich las nur die Zusammenfassungen der Berichte. Der Mann mit den Magengeschwüren, die Frau mit dem Kropf. Nichts von Tod und Sektion. Das tote Kind fehlte. Ich gab die Blätter zurück, murmelte etwas von Süßmilchfragen, bedankte mich und ging. Ich würde mit Nogis sprechen müssen. Er schlug eine Kneipe am Dom vor.
Sie haben den Mörder entlarvt?
Fast, ja.
Am Telefon haben Sie mich neugierig gemacht.
Tja, vielleicht halten Sie mich für einen Idioten, der seine Nase in Sachen hält, die ihn nichts angehen.
Lassen Sie erst hören.
Ich erzählte Ihnen das, was ich auch Ruschke erzählt hatte, aber ausführlicher. Ich erwähnte Bonnet, Freiburg, Süßmilch, das tote Kind und die verschwundene Krankengeschichte. Ich spann meinen Faden kreuz und quer, bis Anfang und Ende nicht mehr zu finden waren.
Nicht schlecht. Rache ist ein klassisches Motiv, auch wenn heute die Habsucht dominiert. Haben Sie die Namen der Patienten da?
Ja. Hier.
Renate Weber. Die beiden anderen leben?
Ja. Also jedenfalls lebten sie noch, als sie entlassen wurden. Könnte höchstens sein, dass einer hinterher gestorben ist.
Gut, wir werden das herausfinden. Was Freiburg betrifft, über Wildbold wissen wir Bescheid.
Ach ja?
Ich war bei seinen Eltern. Ehrsame Leute, einziger Sohn, der es mal besser haben sollte und so. Muss nicht einfach für sie gewesen sein, ihn studieren zu lassen. Außer ihrem Kummer habe ich dort nichts gefunden. Keinen Feind, kein verlassenes Mädchen. Wenn dieser Bonnet die beiden anderen erstochen hat, um Chef zu werden, schön. Aber warum ihn? Wer hat was gegen einen Studenten, der nichts besitzt?
Ich wüsste noch etwas anderes.
Na?
Wenn Steimle Wildbold ermordet hat und irgendjemand ihn rächen wollte.
Warum sollte Steimle den Studenten ermorden?
Wegen Evelyn, meiner Assistentin. Er hatte ja auch ihr Bild.
Meinen Sie das?
Ja. Wo haben Sie es her?
Jeder trägt gern das Bild eines netten Mädchens in der Tasche. Das hier besitze ich leider nur dienstlich, weil ein toter Mann dahinter saß. Ich suchte das Original und am Tag von Stickhans Tod fand ich es.
Ja, und?
Wir haben uns nett unterhalten.
Sehr zartfühlend. Sie haben sie verhört.
Wir haben uns unterhalten. Sie hat mir versprochen, niemandem von unserem Gespräch zu erzählen. Ich glaube, sie hat es auch nicht getan.
Tja, dann wusste sie also, dass das Wildbold tot ist.
Das nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass wir ein paar Auskünfte über den Mann brauchten.
Sie hat ihr Versprechen besser gehalten als ich.
Sie haben mir erzählt, dass er tot ist.
Gestatten Sie, dass ich mich schäme.
Bitte, aber nicht so ausführlich.
Am Abend, als er Steimler erwischte,
Sie dachte, Wildbold wäre zurückgekommen und hätte die beiden... Also nun ja, er hätte sie umgelegt, weil... Sie haben ihn immer mies behandelt, er hatte Komplexe.
Und?
Ich wollte nicht, dass sie sich vor einem Toten fürchtet.
Na schön. Haben Sie Dank für Ihre Mitarbeit. Ich werde Ihre Ideen überdenken. Es ist höchste Zeit, dass was geschieht. Mein Prinzipal wird immer saurer. Und die Zeitungen geben mir den Rest.
Ach, haben die Zeitungen eigentlich von Wildbold was gebracht seinerzeit? Ich habe das gar nicht verfolgt.
Ja, wenn auch mit weniger Zeilen, als Sie jetzt aufwenden. Es war ja nur ein Student. Jedenfalls halten Sie Ihre Augen auf. Der Mörder läuft noch frei rum. Er hat 3 Menschen umgebracht. Er wird nicht eine Sekunde zögern, wenn er Gefahr für sich wittert. Rufen Sie mich sofort an, wenn Ihnen etwas aufstößt.
Als ich in meinem Hausflur stand und die Treppenbeleuchtung auflammte, sah ich eine nasse Fußspur, die sich die Treppe hinunter, durch den Kellergang, zu meiner Wohnungstür zog. Jemand hatte mich besuchen wollen. Die Abdrücke bildeten vor der Tür ein feuchtes, schmutziges Muster. Jemand hatte geklingelt und gewartet. Dann war er wieder gegangen. Der nächste Abend verlief heiterer. Evelyn!
Da bin ich.
Sie trug unter jedem Arm ein Paket, ein rundes und ein längliches. Sie schob mich beiseite und schleuderte die Pakete auf meine Couch.
So, jetzt geht's los, du wirst staunen.
Du auch.
Ich?
Ja, du.
Wieso, ich verstehe nicht.
Sie drehte sich um, das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht.
Wie kommt das Bild hierher?
Ein armer, geplagter Kommissar hat es mir geschenkt. Er trug es bei sich zur Erinnerung an ein Mädchen, mit dem er sich gut unterhalten hat. Jetzt steht es am alten Platz.
Wann hat er es dir erzählt?
Gestern.
Bist du mir jetzt böse? Sieh mal, ich kannte dich doch noch nicht so wie heute und er hatte mich gebeten, niemandem...
Darf das Bild bleiben, wo es ist?
Ja.
Ich zog ihr den Mantel von den Schultern und ging, ihn aufzuhängen. Als ich zurückkam, zog sie den Bindfaden von dem runden Paket. Gleich darauf wurde mir eröffnet, welches Kostüm ich morgen zu tragen hätte. Als erstes erschien ein eiserner Kürass à la Götz von Berlichingen. Er bestand aus 2 schalenartigen Teilen, die durch Lederriemen zusammengehalten wurden, mit Schnallen an einer Seite.
Ich habe ihn mit Zidol geputzt. Schau, wie er glänzt.
Na, fabelhaft.
Das hat Arbeit gemacht und du lachst.
Sie zog 2 eiserne Schienbeinschützer hervor, dann folgte ein Trichter mit einem Staubwedel an der Spitze. Er war mit Emaille überzogen und hatte einen Henkel und einen Bindfaden als Kinnriemen.
Wie findest du das?
Na, hübsch. Was ist es denn?
Dein Helm, was sonst?
Nein, entzückend.
Pass auf, es geht weiter.
Es folgte eine kurze... himmelblaue Leinenhose mit einem Gummizug oben und Brüsseler Spitzen unten. Dazu ein paar gestrickte Bettschuhe von der gleichen Farbe.
Süß, nicht?
Ja, sehr süß, du. Ich glaube nicht, dass ich dieses Zeug hier...
Doch, das glaube ich. Denkst du denn, du kannst dort mit einem Ringelhemd hingehen? Auf einem Ritterball musst du auch wie ein Ritter aussehen.
Ich habe die Ritter anders in Erinnerung.
Los, zieh die Jacke aus.
Jawohl.
Hier, die Arme rein.
Oh, verdammt nochmal.
Was ist denn?
Du hast mir die Haut eingeklemmt.
Ach, stell dich doch nicht so an. Arme hoch.
Ja, hier.
Na, wie ist es?
Also ich komme mir vor wie eine eiserne Lunge. Außerdem drückt es unter den Achseln.
Daran gewöhnst du dich.
Sag mal, als was kommst du denn?
Wird nicht verraten. Morgen Abend kannst du mich bewundern.
Wann fängst du denn an?
Um 8. 7:30 müssen wir hier weg.
Was ist denn?
Still mal, hörst du nichts?
Nein.
Mir war so, als wäre jemand draußen an der Tür.
Ach, Unsinn. Wir sollten jetzt...
Sei doch mal still.
Du hörst Gespenster.
Ich hätte schwören können, dass da jemand...
Der kann ja klingeln.
Komisch.
Ich brachte sie zum Bus, wie schon einmal. Nur diesmal bekam ich einen Kuss. Schön. Dann winkte sie wieder hinter der Scheibe, bis der Bus verschwand. Ich ging zurück und freute mich. Irgendein Narr hatte inzwischen die Haustür abgeschlossen. Ich fummelte lange mit den Schlüsseln herum, und als ich zur Kellertreppe kam, sah ich nach unten, um nicht daneben zu treten. Im nächsten Augenblick wusste ich, dass Evelyn recht gehabt hatte. Wir waren mit trockenen Schuhen aus der Wohnung gekommen. Evelyns Spur, die sie bei ihrer Ankunft hinterlassen hatte, musste längst getrocknet sein. Aber es führten Schritte nach unten. Große, nasse Abdrücke. Stufe um Stufe. Den Gang entlang, bis vor meine Tür. Wie gestern. Der Besucher war wieder da gewesen. Am nächsten Morgen erzählte ich Evelyn nichts von dieser Entdeckung, von dem Besuch, den sie gehört, aber nicht gesehen hatte. Es würde ihr nur die Freude auf den Abend verderben. Wir hatten Mühe, unser Pensum bis zum Mittag zu schaffen. Viele Leute beginnen ihr verlängertes Wochenende damit, sich die Knochen zu brechen, mit Hilfe ihres Autos. Mittags war Schluss. Ich wollte noch schlafen vor der anstrengenden Nacht als Ritter. Ich schlief seltsamerweise gut. Mein Wecker schaffte es gerade so, mich wach zu kriegen. Nichts geht über einen gesunden Mittagsschlaf. Es war 5:45. Ich packte die Klamotten aus und schälte mich aus meinem bürgerlichen Anzug. Das Hemd behielt ich an. Dann stieg ich in die hellblauen Unterhosen und hing mir die Brünne um. Die Schnallen allein zuzukriegen, erwies sich als nahezu ausgeschlossen. Ich klemmte mir mehrmals erheblich meine Fettpolster ein, viel heftiger als Evelyn es gekonnt hätte. Ich fluchte still vor mich hin, weil die Achsellöcher zu eng waren. Also keine 2 Stunden würde ich das aushalten. Ich stülpte mir den Helm auf den Kopf und stellte mich vor den Spiegel. Ich sah aus wie ein ramponierter Centurio nach der Schlacht im Teutoburger Wald. Nanu, die Gnädige? Eine 1/4 Stunde zu früh? Ach, sie konnte es wohl nicht erwarten, mich in dieser Tracht zu sehen. Ich setzte den Helm ab und zog meinen Morgenrock über den Kürass. Sie sollte nicht gleich an der Tür loslachen.
Ja, ja, sofort, meine Dame. Komm ja schon.
Name der Doktor. Gut, dass ich Sie noch erwische.
Ruschke, ja. Was ist denn mit Ihnen los?
Darf ich mal rinkommen?
Ja, bitte, bitte.
Nur ein paar Minuten, ich hab was für Sie hier. Das muss ich Ihnen zeigen, bevor Sie, ne?
Ich buxierte ihn ins Zimmer. Dabei bemühte ich mich so zu tun, als wüsste ich nichts von meinem Harnisch. Ruschke würde den Anblick nie vergessen. Meine Autorität wäre hin.
Bierchen?
Nee, danke, ich will ja gleich wieder weg.
Na also, dann raus mit der Sprache. Was ist denn los?
Da. Wissen Sie, was das ist? Die Krankengeschichte von die kleine Renate Weber.
Was die?
Ja, Sie wissen doch, das Kind, wo der Bonnet mit operiert hat.
Wo haben Sie denn die her?
Lesen Sie erst mal, lesen Sie.
Ich sah ihn an, dann ließ ich mich langsam nieder, so gut es meine Rüstung erlaubte, und beugte mich über das Papier. Meine Augen erfassten die Schrift.
Der Stoß warf mich gegen die Schreibtischkante. Ich hörte das knirschende, unbeschreiblich scheußliche Geräusch so dicht an meinem Ohr, als käme es aus meinem eigenen Körper. Ich stieß mich von der Kante des Tisches ab und fuhr mit dem Stuhl herum. Ruschke war zurückgewichen. Sein schweißnasses Gesicht zeigte grenzenloses Erstaunen. Den rechten Arm hielt er ausgestreckt, und seine Faust umschloss den schlanken, gerillten Griff eines Messers, dessen Klinge kurz hinter dem Heft abgebrochen war. Das 4. Skalpell!
Ruschke stand unbeweglich mit aufgerissenem Mund.
Ich war immer noch weit weg, aber ich konnte sehen, was jetzt passierte, als wäre ich ein anderer. Ich schleuderte den Stuhl beiseite und sprang auf Ruschke zu. Er hob die rechte Hand mit dem Messer stumpf, aber er ließ die rechte Seite ungedeckt und ich schmetterte ihm die Faust ins Gesicht. Er stöhnte und taumelte zurück. Ich warf mich vorwärts. Er wich aus und wollte zur Tür. Ich erwischte ihn kurz davor und umklammerte ihn von hinten. Da
durchfuhr mich ein sengender Schmerz. Er hatte den Klingenstumpf in meinen Handrücken gebohrt. Ich ließ ihn los. Er schnellte herum und hob die Faust zum Stoß gegen mein Gesicht. Ich packte sein Handgelenk und schlug seine Knöchel ein paar Mal hart gegen die Wand. Aber er hielt das Messer fest. Wir stolperten durchs Zimmer. Der Tisch stürzte um und meine Rumflasche mit ihm. Ruschke sah grauenhaft aus. Das Blut aus meiner Hand war in seinem Gesicht verschmiert. Seine Lippen waren durch sein eigenes Blut verkrustet. Sein Hemd war zerrissen. Aber er war noch nicht geschlagen. Mit einem plötzlichen Ruck riss er sein Gelenk aus meinen Fingern. Ich sprang zurück. Haarscharf an meinen Augen sauste der Klingensturm vorbei. Ich stolperte über den umgekippten Stuhl und fiel hin. Das war schlecht. Ich breitete die Arme aus, um mich vom Boden abzustoßen. Meine Finger berührten den Hals der Rumpflasche, die heruntergefallen war. Ich umklammerte das Glas und als Ruschke sich auf mich warf und der Messerstumpf nach meinem Hals zuckte, riss ich die Flasche vom Boden hoch und schlug sie gegen seine Faust. Das Messer flog gegen die Wand. Ich konnte nicht zum zweiten Mal ausholen und stieß die Flasche von unten gegen sein Gesicht. Er taumelte hoch und lief zur Tür. Ich schleuderte ihm die Flasche nach. Ein Regen von Glasscherben und Rum spritzte durch den Raum. Ruschke schlug die Hände vor sein Gesicht und wankte. Ich hatte ein paar Sekunden, um hochzukommen, griff den Stuhl, über den ich gestolpert war, und schmetterte ihn von hinten über Ruschkes Kopf und Schultern. Das Holz knirschte und brach. Er rutschte langsam, ganz langsam an der Tür herunter auf die Knie. Es sah so aus, als ob er sich noch einmal aufrichten wollte. Dann kippte er hinüber und lag still. Es war vorbei. Mein Herz dröhnte gegen die eiserne Wand des Panzers, der mir das Leben gerettet hatte. Die Wohnung sah aus wie ein zerschossenes Dorf. Ruschke. Warum hatte er das alles getan? Mit steifen Schritten ging ich zum Fenster. Die Flasche Gin lag im Schnee. Ich zog sie herein, nahm den Korken heraus und trank. Eine ganze Menge. Als ich die Flasche absetzte, stand Evelyn in der Tür. Sie presste die Hand auf die Lippen. Ihre Augen flogen von der hingestreckten Gestalt zu mir und wieder zurück.
Was ist passiert?
Ich stellte die Flasche hin und bückte mich. Das Heft des Skalpells lag auf dem Boden. Die Klinge fand ich hinter dem Schreibtisch. Ich hielt ihr die Stücke auf der flachen Hand hin.
Das ist...
Das vierte Skalpell. Ja. Der Panzer hat es abgehalten. Geh, rufe Nogis an. Schnell.
Ich bin in 5 Minuten zurück.
Sie wandte sich um und lief. Nogis kam nach 10 Minuten. Er hatte seine Leute mitgebracht. Sie trugen Ruschke weg. Sein blutiges Gesicht war teilnahmslos wie gestorben.
Ja, es war so, wie sie dachten. Renate Weber war seine Nichte. Er hat eine viel jüngere Schwester. Seine Frau ist tot und er selbst hat keine Kinder. Er hing an dem Kind seiner Schwester, als wäre es sein eigenes. Sie ist Witwe. Er sorgte für sie und ihr Kind. Nach dem, was ich von seiner Schwester hörte, glaube ich zu wissen, was mit ihm los ist. Sein Leben lang hat er als Pfleger gearbeitet. Sein Leben lang war er Untergebener von Ärzten. Von Guten und von weniger Guten. Sein Jugendtraum war es gewesen, selbst einmal Arzt zu werden. Nun sah er sie bei der Arbeit, sah ihre Leistungen und ihre Fehler, glaubte zu können, was sie konnten, und war doch immer zurückgesetzt. Er litt unter der ewigen Unterordnung, manchmal wohl auch unter der Überheblichkeit. Er begann, die Ärzte zu hassen. Dann kam seine Nichte in die Klinik. Er passte auf sie auf wie ein Luchs. Ich bin sicher, dass alles getan wurde, aber es ging schlechter und schlechter. Das Kind starb während der Operation. Ruschke hatte alles verloren, was er besaß. Und er hatte Recht behalten.
Tja, ein armes Schwein.
Ruschke verbohrte sich in Rachegedanken. Er nahm sich vor, seine Nichte zu rächen und gleichzeitig Rache zu nehmen an dem Stand, den er hasste, weil er nicht dazugehören konnte. Er glaubte, dass kaum jemand hinter das Motiv dieser scheinbar zusammenhanglosen Morde kommen konnte. Er nahm auch das Krankenblatt aus dem Archiv, um jeden Hinweis auf einen Beweggrund auszuschalten.
Nur an den Durchschlag des Operationsberichtes dachte er nicht. Alles andere ging ganz einfach. Er hatte Zeit und er konnte sich seine Gelegenheit aussuchen. Er nahm das Skalpell aus dem Instrumentenschrank. Niemand fiel dabei weniger auf als er.
Tja, und ich zerbreche mir den Kopf über den Mörder. Und die ganze Zeit ist er um mich herum. Ich verdächtige Steible, dann Süßmilch, was weiß ich wen noch. Ich wittere überall Spuren und ausgerechnet Ruschke. Ihm erzähle ich treuherzig alles, ausgerechnet ihm.
Trösten Sie sich, Sie haben den richtigen Dreh eher gefunden als ich. Nein. Und den Fehler, den er gemacht hat, den habe ich auch übersehen.
Was für einen Fehler?
Na, die Zeitung. Jedes Mal, wenn ich mit ihm sprach, sah ich sie in seiner Tasche. Er ließ keine Nummer aus. Aber er tat so, als wüsste er nichts vom Wildbolsto. Und im Abendblatt hatte ein dicker Bericht gestanden.
Tja, das Nächstliegende
sieht man zu allerletzt. Das war eben sein Vorteil. Niemand dachte an ihn. Steimle, Süßmilch, Bonnet, alle kamen sie in Betracht. Keiner von ihnen war's.
Roschke.
Sie waren der Einzige, der ihm gefährlich werden konnte. Sie haben Glück gehabt.
Der Panzer hat mich gerettet. Also kein Wort mehr gegen den rheinischen Karneval.
Ja.
Was wird jetzt aus Ruschke?
Lebenslänglich. Wenn nicht ein findiger Advokat einen Jagdschein für ihn rausholt.
Bei allen Operationen hat er in der Nähe gestanden. Er war der vierte Mann, nicht Bonnet.
Wenigstens ist die Angst jetzt vorbei.
Ich komme nicht darüber hinweg, was für ein großartiger Detektiv ich bin. Als Röntgenarzt hätte ich viel früher alles durchschauen müssen.
Hm? Hinterher ist man immer klüger. Schließlich hatten Sie den richtigen Einfall.
Na, ja.
Na, wie ist es? Gehen Sie noch zu Ihrem Ritterball?
Gehen wir noch?
Kannst du denn?
Ein Ritter kann alles. Was soll mir heute noch passieren? Außerdem haben wir allen Grund zum Feiern.
Dann auf, sonst lohnt es sich nicht mehr. Ja.
Noges ging ein Stück mit uns. An der nächsten Ecke stand sein Wagen.
Auf Wiedersehen, Herr Kommissar.
Und machen Sie sich auf eine baldige Einladung in meinen Keller gefasst. Aber ohne beruflichen Anlass.
Oh, Sie zeichnen mich aus.
Aber Sie müssen auch wirklich kommen.
Ich komme. Und viel Spaß heute Nacht. Und überhaupt.
Sie hörten Das vierte Skalpell, ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen. Nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl. Für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dr. Johannes Thomsen, Martin Hirte. Ruschke, Krankenpfleger, Reinhold Berndt. Evelyn Jacobs, Röntgenassistentin, Elisabeth Hitzenberger. Oberarzt Dr. Steimle, Gerd Hauke. Dr. Süßmilch, Günther Tabor. Norges, Kriminalkommissar, Arnold Marquis. Rodolfia, Oberschwester, Ruth Scherbart. Schnitt Lieselotte Engstner, Ton Günther Genz. Musik Wolfgang Wölfer, Assistenz Friedhelm von Peterson. Regie Kurt Götz Pflug. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk.
Das vierte Skalpell war eine Aufnahme aus dem Jahr 1966, die ursprünglich aus 4 kurzen Folgen bestand. Wir haben sie zu 2 langen verbunden. Ich hatte ja schon am Ende der letzten Kein-Mucks-Ausgabe von den 4 Hans-Gruhl-Radioserien der 60er Jahre aus Berlin geschwärmt. Das vierte Skalpell war Gruhls erster Kriminalroman, aber nicht das erste Hörspiel. Das hieß »Nimm Platz und stirb«. Diese Gruhl-Geschichte spielte hinter den Kulissen einer Filmproduktion. Es war sogar ein Hörspiel in 5 30-minütigen Teilen. Daraus hatte ich Ihnen schon was vorgespielt.
Röntgenarchiv, Dr. Thomsen.
Der Schauspieler Martin Hirte war im 4. Skalpell der Röntgenfacharzt Thomsen. In den anderen Serien spielte Hirte ebenfalls die Hauptrolle, aber immer einen anderen Charakter. Hören Sie mal.
Erlauben Sie, dass ich mich erst einmal bekannt mache. Ich heiße Klein, Dr. Michael Klein. Ich bin Arzt hier in der Stadt.
Schon wieder ein Gruhl, schon wieder ein Arzt. Das ist Martin Hirte als Dr. Klein in der zweiten Radioserie. Sie hieß Fünf tote alte Damen.
Fünf tote alte Damen innerhalb kurzer Zeit sind für einen Arzt keine Empfehlung. Zumal dann, wenn seine Praxis noch jung und sein Ehrgeiz groß ist.
1965 entstand dieser Fünfteiler, ebenfalls in Berlin.
Ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt, dass tote alte Damen mich außerhalb der Sprechstunde erschreckten.
Das gleiche Team, der gleiche Stil. Und natürlich erkennt auch Dr. Klein.
Es war Mord.
Auch diesmal gab es wieder effektvolle Musik. Diese Titelmelodie von Fünf tote alte Damen hat der Komponist Hans-Martin Majewski sogar separat noch einmal neu eingespielt. Man fand sie über Jahre auf diversen Krimi-Klassiker-Soundtrack-Samplern. Bemerkenswert für ein Stück, das seinen Ursprung im Hörspiel hatte.
Ich heiße Noges mit 2 E. Sie wissen, was ich alles fragen muss.
Die einzig wiederkehrende Figur in den Gruhl-Krimis ist dieser Kommissar Noges.
Diesmal ist es kein Unfall. Diesmal ist es Mord.
Und den spielte jedes Mal Arnold Marquis.
Ich heiße Noges, meine Dame, mit 2 E, Daniel.
So auch in Fünf tote alte Damen.
Ich wollte nur rauskriegen, wer dieser jemand ist.
Und dann?
Und dann könnte man doch vielleicht...
Dann könnte man gar nichts, mein Junge. Lass dir das von einem alten Polizisten gesagt sein. Die Polizei arbeitet nicht so, wie es in Kriminalromanen steht.
Arnold Marquis traf auf diese Weise auf 4 verschiedene Martin-Hirte-Figuren. Aber das war für beide kein Problem. Sie waren Mitte der 60er Jahre längst Profis und gut bekannt. Sie hatten so markante Stimmen, dass sie sich in unzähligen Berliner Synchronateliers getroffen haben müssen.
Reitet ihr Texaner immer noch auf Schafen anstatt auf Pferden?
Arnold Marquis wurde 1921 geboren. Er war Schauspieler, Hörfunkdarsteller und The Godfather of Synchron.
Wenn ich doch bloß mal einen von euch jungen Texanern treffen würde, der noch nicht aus einer Hufspur Wasser getrunken hat, dem würde ich auf die Schulter klopfen und vor Freude eine ganz große Kiste Whisky schenken.
Er hatte eindeutig den richtigen Sound für den Wilden Westen. Etwa auf Jason Robards in Spiel mir das Lied vom Tod, auf Richard Widmark in 2 Ritten zusammen oder Kirk Douglas in Der Mann mit den goldenen Colts. Auch Robert Mitchum oder Gary Cooper half er in den Sattel und John Wayne.
Sie sagen, du seist verloren. Nichts harrt dein als Verdruss. Doch du gibst dem Pferd die Sporen und durchquerst den roten Fluss.
In rund 25 Filmen war Marquis die deutsche Stimme von John Wayne. Marquis war Synchronschauspieler der ersten Stunde. Ab 1945 wurden die meisten ausländischen Filme in Berlin eingedeutscht. Dort lebte der angehende Schauspieler Arnold Marquis.
Wissen Sie, mit wem Sie da reden?
Man machte sich auf die Suche nach wiedererkennbaren Stimmen mit Bühnenerfahrung. Fündig wurde man in Berliner Theatern. Arnold Marquis spielte am wiederaufgebauten Schlossparktheater und dem Schillertheater.
Und zwar ist in einer Vorstellung von Wie es euch gefällt, war der Helmut Brandis, damals hieß die Firma Renkfilm, Helmut Brandis. In der Vorstellung kam in der Pause zu mir und sagte, ich würde gerne mal was mit Ihnen ausprobieren, kommen Sie morgen mal in die Mars-Film. Und in der Mars-Film war ein Probesprechen aus Stuart Granger, den ich dann ein einziges Mal sprach.
Die Berliner Synchron war eines der ersten Studios und es wurde zu Marquis zweiter Heimat.
Doug George, ich bringe den ärztlichen Befund über Matt Campbell. Es war ein Herzinfarkt. Er hat schon jahrelang ein schwaches Herz gehabt.
Ein Ausschnitt aus der Synchronfassung von The Vampire, ein amerikanischer B-Movie, auf Deutsch immer bei Anbruch der Nacht. Ein holpriger amerikanischer Schocker von 1956, in einer Woche runtergekurbelt, aber Arnold Marquis und seinen Synchronkollegen Horst Niendorf erkennt man schon.
Womit hat er sich eigentlich beschäftigt? Das weiß ich auch nicht genau. Matt hat nicht viel darüber gesprochen, aber ich glaube hauptsächlich mit der Erforschung der primitiven Instinkte.
Über 2000 Synchronrollen sprach Arnold Marquis in seinem Leben. Doch wie geht das rein technisch? Hier erklärt er es.
Ich versuche, deckungsgleich der zu werden, der da oben ist. Zum Synchronisieren kann man einfach sagen, vergleichbar dem Klavierspielen mit dem richtigen Finger im richtigen Moment auf die richtige Taste.
Er wurde zur deutschen Stimme von Lee Marvin, Lino Ventura, Yves Montand oder Bourville oder Trevor Howard, Alec Guinness, James Coburn und Charlton Heston. Diese Stars wurden hin und wieder auch von Martin Hirte gesprochen, selbst sogar John Wayne.
Wir sehen ja die Filme vorher, wir lesen das Buch und ich muss abnehmen. Und ich kann aus dem Bild nicht raus, ich muss vom Bild abnehmen. Krass formuliert, ich kann nicht schreien, wenn der da oben lacht. Oder nur wenig schreit und mehr schreien, dann gehe ich aus der Figur raus.
Und eben weil Marquis die Technik beherrschte, galt er damals zusammen mit Gerd Günther Hoffmann, und der war die Stimme von Sean Connery oder William Shatner als Captain Kirk, als König der Synchronschauspieler.
Achtung, Aufnahme.
Wie hat sie das Ihrer Ansicht nach gemeint?
Es geht nicht darum, welche Meinung der Zeuge darüber hat, es geht darum, wie die Geschworenen den Satz auffassen.
Ja?
Jo.
Das hier waren Arnold Marquis und Friedrich Schönfelder bei Aufnahmen im Synchronstudio, mitgeschnitten für eine inzwischen 50 Jahre alte Radioreportage.
Sprechtechnisch muss er so auf der Höhe sein, wie man das für das Medium Funk, für das Magnetophonband mit allem, was dazugehört, eben verständlich sein soll. Das ist eine Frage nach der Sprechtechnik, die jeder verantwortungsbewusste Schauspieler bis ins hohe Alter hinein betreibt.
Genau wie Martin Hirte hat auch Arnold Marquis hin und wieder in Radiohörspielen mitgemacht. 180 listet die ARD-Hörspieldatenbank auf.
Ja, wozu ist man schließlich Kommissar und hat einen so lieben, treuen Helfer wie dich, der einem die grobe Arbeit abnimmt?
Er war im Grunde immer der Kommissar, etwa hier in einem Radiokrimi des Süddeutschen Rundfunks von 1970.
Wer hat die Leiche entdeckt?
Die Putzfrau, heute Morgen gegen 9.
Was hält die Putzfrau davon?
Von dem Selbstmord?
Nein, vom Preis der Bananen in Timbuktu.
Sehr komisch.
Auch in diesem Krimi namens Opfer der Leidenschaft interagierte Marquis mit einer Schauspielerin, die er aus den Berliner Synchronstudios gut kannte.
Ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen, Madame.
Das hat doch nichts mit meinem Mann zu tun.
Nein, er ist ermordet worden.
Nämlich die Kollegin Margot Leonard.
Sie haben ihn bedroht.
Nein!
Nein, das stimmt. Sie haben ihn nicht bedroht.
Margot Leonard und Arnold Marquis synchronisierten nämlich 15 Jahre vorher gemeinsam Billy Wilders Kinokomödie Das verflixte siebte Jahr.
Mag sein, dass Rachmaninoff manche Leute wirklich rüttelt und schüttelt, aber mir geht diese Musik ja mehr ins Blut.
Wirklich?
Ach, und wie?
Margot Leonard war die deutsche Stimme von Marilyn Monroe. Das verflixte siebte Jahr war der Film, in dem Monroe über dem Lüftungsschacht stand und das weiße Kleid hochwirbelt. Und in dem sie und ihr Filmpartner Tom Ewell sich beim Klavierspiel näher kommen.
Weshalb hören Sie auf?
Sie wissen weshalb.
Weshalb?
Weil ich Sie jetzt in meine Arme nehmen und küssen werde.
Hey, nicht so stürmisch!
Ja, herrlich. Und wir dürfen eines nicht vergessen. In nicht wenigen Filmen war Arnold Marquis die deutsche Stimme von Bud Spencer und machte bekloppte Sprüche.
Dann würde ich gerne...
Hör mal, du Karkleis, der sagt deinem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen.
Und noch einen Schauspieler sprach Arnold Marquis schon seit den späten 60er Jahren, nämlich den Amerikaner Lionel Stander. Ich glaube, bei diesem Namen klingelt es bei Ihnen nicht sofort, aber diese Melodie, diesen Vorspann hier, da bin ich sicher, den haben Sie schon gehört.
Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. Und das ist gar nicht so einfach. Denn ihr Hobby ist mörderisch.
Das ist Hart, aber herzlich. Eine kitschige 80er-Jahre-Serie in 110 Folgen, die auch heute noch immer wieder irgendwo läuft.
Die Tote aus der Themse. Ein Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Wer wird die Nächste sein? Skrupellose Verbrecher haben kein Gewissen. Endlich wieder ein neuer, echter Edgar-Wallace-Film.
Ja, und vergessen wir nicht Arnold Marquis, den Trailersprecher, der hier einen neuen, echten Edgar-Wallace-Film ankündigt. Parallel zu den vielen Berlin-Filmen und Synchronaufträgen spielte er aber auch in einer ganzen Reihe von WDR-Hörspielen aus Köln mit.
Was gibt's?
Hier, Marlow. Ich stecke in Schwierigkeiten.
Das ist nichts Neues.
Also in wirklichen Schwierigkeiten.
Das ist er 1973 als Philipp Marlow.
Ach, Sie, Marlow.
Dann dachten Sie, der Nikolaus?
Marquis hatte 1967, also einige Jahre vor dieser Hörspielaufnahme, Humphrey Bogart als Philipp Marlow synchronisiert. In der 1946er Verfilmung von Tote schlafen fest nach The Big Sleep von Raymond Chandler. Und jetzt wissen Sie auch, warum Arnold Marquis in diesem WDR-Krimi den Hardboiled Detective sprechen durfte.
Ich parkte auf meinem üblichen Parkplatz und ging in mein Büro rauf. Es war nichts drin, außer abgestandener Luft.
Dieses Stück hieß Der Bleistift. Arnold Marquis hier mit Heinz Schimmelpfennig.
Ja, ich muss aus der Stadt verschwinden. Sie haben mich mit dem Bleistift markiert.
So bist du nicht besorgen, oder?
Ich bin einfach mit Nerven fertig. Ich halte nicht mehr so viel aus wie früher.
Das ist interessant, Larry. Aber nicht interessant genug, deswegen was zu riskieren.
Rund 25 Raymond Chandler Hörspiele entstanden zwischen 1971 und 1999 in verschiedenen ARD-Studios, einige sogar in mehreren Versionen.
Das Haus war so sauber wie ein frisches Kinderlätzchen.
Ich hätte eine Hypothek auf mein linkes Bein aufgenommen, um in so einem Häuschen leben zu können.
Arnold Marquis durfte 5-mal den Privatdetektiv spielen.
Sie war eins der Mädchen, das es sich leisten kann, sich eine Zigarette selbst anzuzünden.
Und sprach Texte, die nur mit dieser Stimme vorstellbar sind. Zum Schluss habe ich hier noch ein Schmankerl für Arnold Marquis-Fans. 1979 widmete er dem Westernheld John Wayne kurz nach dessen Ableben dieses, ja, nennen wir es mal im weitesten Sinne, Lied.
Ein Mann wie ein Baum, mit Fäusten hart wie Stahl. Der Fels in der Brandung, aus Filmen ohne Zahl. Er war der letzte und größte der Western-Stars. Und mehr noch, er war ein Stück Amerika. Ich liebte ihn wie einen Bruder. Ich wurde sein größter Fan. Denn ich war seine Stimme. Die Stimme von John Wayne.
Ja, sowas hat es seinerzeit gegeben. Wir brachten das vierte Skalpell von Hans Gruhl aus dem SFB, was uns der heutige RBB zur Verfügung gestellt hat. Und zum Schluss kommt natürlich das alte Pausenzeichen. Und traditionell bringen wir hier in Kein Mucks das Pausenzeichen des SFB immer gleich nochmal wieder in der schönen Big Band-Version. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe, immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Ich verabschiede mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen einen recht angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.
Denn Kein Mucks ist ein exklusiver Zusammenschluss aller neuen ARD-Anstalten. Und eben weil ich die immer nur als Sammelbegriff verwende, löse ich mal wieder auf. Es sind Radio Bremen, der WDR, der BR, der NDR, der MDR, der SR, der SWR, der HR und der RBB.
Das ist doch nicht möglich.
Aber ja.
Ja. Noch mehr außergewöhnliche Archivkrimis finden Sie in den benachbarten Podcasts Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft und Knallhart.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.